Herzlich willkommen zum fünften Podcast aus der Serie Brunswick Historiker. Wir begrüßen den Autor dieser Episode, Lothar Jungeblut.
Schönen guten Tag.
Er ist zweiter Vorsitzender der Freunde der Archäologie im Braunschweiger Land. Der Titel seines Vortrags lautet Gräber, gestohlene Schwerter und magische Runen, das Braunschweiger Land zwischen Antike und Mittelalter.
Die Bewohner unserer Region haben in früheren Epochen keine Aufzeichnungen hinterlassen, die von ihren Lebensumständen oder ihren Taten berichten. Sehr wohl aber haben sie Spuren hinterlassen. Die ur- und frühgeschichtliche Archäologie versucht, solche Spuren zu finden, zu dokumentieren und ein Bild der tieferen Vergangenheit zu gewinnen. Begleiten Sie uns gedanklich zu einem der spannenden, manchmal auch rätselhaften Plätze, an denen solche Spuren gefunden wurden. Nach Beuchte im Landkreis Wolfenbüttel.
Zunächst schauen wir nicht ganz so weit in die Vergangenheit, sondern nur zurück bis ins Jahr 1955. Es ist der 3. Februar. In einer Lehmkuhle unweit des Dorfes Beuchte bauen zwei Arbeiter Löss und Lehm ab. Dazu unterhöhlen sie die Steilwand der Kuhle, bis jeweils ein ungefähr 1 Meter breiter Streifen des Bodens abstürzt. Doch als sie das abgestürzte Material wegschaufeln wollen, bemerken sie, dass da Knochen im Boden stecken. Menschliche Knochen. Die Spur eines Verbrechens, erst kürzlich, war in der weiteren Umgebung durch die Auffindung von Skelettresten ein Mord aufgeklärt worden. Einer der Arbeiter bricht auf, um das nächste Haus mit Telefonanschluss zu erreichen. Er verständigt den Polizeimeister Dellert in Beuchte. Der wiederum benachrichtigt die damals zuständige Kriminalpolizei in Goslar. Aber er vermutet, dass die menschlichen Überreste schon ein paar Jahre, vielleicht Jahrhunderte, länger dort liegen. Deshalb wird neben Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft auch der Heimatpfleger hinzugezogen. Der Mittelschullehrer Thielemann gilt in der Region als Kenner der Archäologie. Vor Ort ist sich Thielemann sofort sicher, dass hier die Archäologie gefragt ist. Staatsanwalt und Kriminalkommissar finden keine Aufgabe. Vielleicht sind sie nicht ganz unglücklich darüber.
Thielemann benachrichtigt das Braunschweigische Landesmuseum. 5 Tage später sieht sich der Archäologe des Landesmuseums, Dr. Franz Nicquet, den Ort und die gemachten Funde an. Eindeutig. Hier muss eine detaillierte archäologische Untersuchung erfolgen, auch wenn ein Teil des Befundes bereits unabsichtlich durch die Arbeiter zerstört wurde und die Ausgrabungsbedingungen im Februar nicht die besten sind. Bei Regen und gefrorenem Boden beginnt die Ausgrabung. Die Archäologie ist damals wie heute chronisch unterfinanziert, aber da sich hier ein bedeutender Fundplatz abzeichnet, wird er von der Gemeinde unterstützt, die auch Grundeigentümer ist. Sie stellt einen Arbeiter, abgeordnet werden auch ein paar Grenzpolizisten, später stoßen die älteren Schüler der Beuchter Schule unter Leitung ihres Lehrers zum Team. Bei den weiteren Untersuchungen werden noch mehrere Gräber entdeckt. Es sind die Grabbeigaben, die dem Archäologen erlauben, zu bestimmen, aus welcher Zeit die Gräber stammen. Heute gibt es zusätzlich eine Reihe naturwissenschaftlicher Datierungsmethoden, die damals noch nicht zur Verfügung standen. Allerdings erreichen diese oft keine höhere Genauigkeit und sind sehr kostspielig.
Bevor wir uns den Funden und Befunden der Ausgrabung zuwenden, wollen wir einen allgemeineren Blick auf die Epoche werfen, aus der sie stammen. Nach dem ersten Blick auf die Funde datiert Dr. Nicquet sie ins 6. Jahrhundert nach Christus. Heute kann die Forschung es etwas genauer sagen. Nach aktuellem Stand sind die Gräber im 2. Drittel des 6. Jahrhunderts angelegt worden. Es ist dies eine Zeit der Umbrüche. Im Braunschweiger Land lebte eine germanische Bevölkerung, die sich zunächst keinem der größeren Stammesverbände, deren Namen wir kennen, zuordnen lässt. Aber zu Beginn des 6. Jahrhunderts dehnt einerseits der Stamm der Sachsen seinen Einflussbereich nach Süden aus, andererseits besteht südlich und östlich des Harzes das schon besser organisierte Königreich der Thüringer. Im Westen etabliert sich mit dem Königreich der fränkischen Merowinger nach und nach so etwas wie eine Großmacht. Die schriftliche Überlieferung aus dieser Epoche ist dünn. Und für unsere Region, das nördliche Harzvorland, gibt es so gut wie keine zeitgenössischen Nachrichten. Nur eine mehr sagenhafte Überlieferung, erst mehrere Jahrhunderte später aufgezeichnet. Es lässt sich grob folgendes Bild zeichnen. Die Bevölkerung nördlich des späteren Braunschweiger Landes fühlte sich dem lockeren Stammesverband der Sachsen zugehörig. Die Sachsen werden erstmals im 2. Jahrhundert im römischen Quellen greifbar. Zu dieser Zeit liegt ihr Stammesgebiet ganz im Norden Deutschlands. Die Völkerwanderungszeit verläuft für diesen zunehmend größer werdenden Verband, dem sich mehr und mehr Gruppen anschließen, anders als bei anderen Stämmen. Die Sachsen zieht es nicht nach Südeuropa. Sie dehnen ihren Einflussbereich vor allem in Norddeutschland aus und erobern, verbündet mit Angeln und Warnen, Gebiete im späteren England. Nur dort, gewissermaßen in ihren britischen Kolonien, erreichen sie eine Organisationsstruktur, die man als Reich oder Königreich bezeichnen kann. Südöstlich des Braunschweiger Landes entsteht im 5. Jahrhundert das Königreich der Thüringer. Das nördliche Harzvorland pflegte nach Ausweis der archäologischen Zeugnisse einen regen Austausch mit diesem Reich. Wir wissen nicht, ob es von den Thüringern irgendwann regelrecht erobert wurde oder ob sich die lokale Bevölkerung, zumindest aber die Elite, dem Thüringer Reich anschloss. Es lässt sich aber erschließen, dass das Nordharzvorland im Verlauf des 5. Jahrhunderts Teil des Thüringer Reiches wurde. Im frühen 6. Jahrhundert trat das Thüringer Reich in Konkurrenz zu dem rasch expandierenden Reich der fränkischen Merowinger. Es kam zum Krieg. 531 wurden die thüringischen Heere vernichtend von den Franken geschlagen und das ehemalige Thüringer Reich so dem Frankenreich einverleibt. Davon berichten zeitnahe fränkische Quellen.
Später niedergeschriebene Texte, die mehr den Charakter von Sagen haben, erzählen die Geschichte etwas anders. Die Franken hätten sich mit den Sachsen verbünden müssen, um die Thüringer zu besiegen. Dafür hätten die Sachsen nach dem Sieg einen Teil des Landes des ehemaligen Thüringer Reiches erhalten. Und tatsächlich wissen wir, dass das Braunschweiger Land und sein Umfeld im 8. Jahrhundert das Gebiet des sächsischen Teilstammes der Ostfalen darstellte. Das Braunschweiger Land, so scheint es, sitzt in dieser Zeit irgendwo zwischen den Sachsen, Thüringern und Franken. Für die regionale Geschichte stellt sich die Frage, wie die Bevölkerung des Braunschweiger Landes in dieser Zeit einzuordnen ist. Wir werden darauf zurückkommen.
Wir wollen nun etwas mehr auf die Details der Gräber von Beuchte schauen. Sie haben ein paar interessante Geschichten zu erzählen, auch wenn weiterhin manche Zusammenhänge unaufgeklärt sind. Insgesamt wurden 9 Körpergräber und Spuren von 2 Brandgräbern ausgegraben und dokumentiert. Sehr wahrscheinlich handelt es sich dabei nur um einen Ausschnitt eines größeren Friedhofs. Berichte der Arbeiter sprechen dafür, dass zuvor eine Reihe von Gräbern unbeobachtet zerstört wurde. Niké versuchte seinerzeit mit Suchgräben weitere Gräber aufzuspüren, diese Maßnahmen blieben aber räumlich beschränkt. Zeit und Mittel für umfangreichere Untersuchungen standen nicht zur Verfügung. An Beuchte ist als erstes bemerkenswert, dass hier überhaupt Körpergräber aus dieser Zeit gefunden wurden. Seit der jüngeren Bronzezeit, also seit etwa 1200 vor Christus, sind im Braunschweiger Land die Toten nämlich verbrannt und dann zumeist in Urnen bestattet worden. Es gibt nur sehr wenige Ausnahmen. Selbst als im Norden, in der spätrömischen Kaiserzeit, die Sachsen teilweise ihre Toten wieder unverbrannt bestatten, und im Südosten die Thüringer ebenfalls wieder zur Körperbestattung übergehen, halten die spätgermanischen Braunschweiger an der Urnenbestattung fest. Aus den heutigen Landkreisen Wolfenbüttel und Helmstedt sowie aus dem Braunschweiger Stadtgebiet sind große Urnenfriedhöfe bekannt, die über Jahrhunderte benutzt wurden, bis ins 6. Jahrhundert, bis in die Zeit also, aus der die Beuchter Gräber stammen. Beispiele für große Urnenfriedhöfe sind zum Beispiel der ehemalige Pfingstberg bei Helmstedt, das Gräberfeld am Elm nahe den Dörfern Lelm und Räbke oder der Oller bei Eilum auf der anderen Seite des Elms. Und dann ist da noch das große Gräberfeld bei Rüningen am Tiedebach. Dort zum Beispiel wurden bei neuesten Untersuchungen im Vorfeld des Ausbaus der Autobahn um die 1500 Urnengräber untersucht. Der verantwortliche Archäologe Jörg Weber schätzt die Größe des ehemaligen Friedhofs auf bis zu 6000 Gräber, die hier vom 2. bis ins 6. Jahrhundert angelegt wurden. Unsere Region ist also bis ins 6. Jahrhundert geprägt von jahrhundertelang belegten großen Urnenfriedhöfen. Die spätgermanischen Braunschweiger bestatteten ihre Toten noch nach alter Väter Sitte, als ihre nördlichen und südlichen Nachbarn zum Teil bereits wieder Körpergräber anlegten. Die Gräber von Beuchte sind also eine Ausnahmeerscheinung. 2 der Gräber von Beuchte wollen wir uns näher ansehen. Es sind dies die Gräber mit besonderen und reichen Beigaben.
Widmen wir uns zunächst dem Grab Nummer 2, das mehrere bemerkenswerte Beigaben enthielt. Schon die Anlage des Grabes selbst verrät, dass hier eine nicht ganz unbedeutende Persönlichkeit bestattet wurde. In einer Tiefe von 3 Metern unter der heutigen Oberfläche war eine regelrechte Grabkammer errichtet worden. Die hölzernen Bohlen und Bretter, aus denen sie gebaut war, sind natürlich im Laufe der Jahrhunderte vergangen. Sie haben aber charakteristische Bodenverfärbungen hinterlassen, die ein Archäologe bei einer professionellen Ausgrabung erkennt und dokumentiert. Als Beigaben befanden sich in dem Grab die metallenen Überreste eines Schildes, Schildbuckel, Schildfessel, Nieten, eine eiserne Lanzenspitze. Durch Schild und Speer ist das Grab als Kriegergrab gekennzeichnet. Weiterhin eine Messerklinge, ein Kamm, verschiedene Kleinteile aus Metall, ein eiserner Bratspieß. Nicht oft, aber gelegentlich findet man in den Gräbern vornehmer Krieger dieser Zeit ein solches Objekt. Kennzeichen einer höher gestellten Person ist es, Gastmahle zu veranstalten und auch eine Gefolgschaft freizuhalten. Dafür steht dieser Bratspieß. Im Mund des Toten befand sich der erste besondere Gegenstand, auf den wir etwas näher eingehen müssen.
Es handelt sich um eine goldene Münze, geprägt unter dem byzantinischen Kaiser Anastasius. Auf den Münzen vergangener Epochen gab es keine Jahreszahlen. Trotzdem kann man bei antiken Münzen sehr genau sagen, wann sie geprägt wurden. Das macht sie für die Archäologie sehr nützlich. In unserem Fall kann man sagen, der byzantinische Kaiser Anastasius regierte von 491 bis 518 nach Christus. Der Krieger von Beuchte muss also nach 491 bestattet worden sein. Der Tote hat die Münze zu seinen Lebzeiten aber wohl nicht als Geld angesehen. Geldwirtschaft ist auch den späten Germanen in unserer Region noch einigermaßen fremd. Die Münze war gelocht und mit einer Öse versehen. Unser Krieger trug sie also zu Lebzeiten wahrscheinlich als Schmuckanhänger an einem Band um den Hals. Nach seinem Tod aber wurde ihm die Münze in den Mund gelegt. Was steckt dahinter? Kein typisch germanischer Brauch. Aus der griechisch-römischen Antike ist der Brauch bekannt, einem Toten eine Münze in den Mund zu legen, als Bezahlung für den Fährmann Charon, der den Toten in die Unterwelt übersetzt. Diese Münze nennt man auch Charons Pfennig oder Obolus, bei den alten Griechen also wohl eher Kleingeld. Germanische Söldner werden diesen Brauch in römischen und byzantinischen Diensten kennengelernt haben und bewahrten ihn scheinbar, als er bei den inzwischen christlich gewordenen Griechen und Römern bereits aus der Mode gekommen war.
Wie bereits erwähnt, die hier bestattete Person war ein Krieger, nicht ein einfacher Kämpfer, sondern ein Anführer von Kämpfern, vielleicht Anführer einer Gefolgschaft. Wenn man sich nun die Waffenausstattung dieses Kriegers ansieht, dann ist wohl auffällig, dass die Waffe des Kriegers schlechthin fehlt. Für unsere Region und diese Zeit ist dies das einzige bekannte Kriegergrab. Aber nach Befunden aus benachbarten Regionen dürfte man hier doch sicher 1 oder 2 Schwerter in dem Grab vermuten.
Da wäre einerseits das seit Jahrhunderten für die Germanen typische, kurze, einschneidige Hiebschwert. Der Sachs, nicht unähnlich einer Machete. Es gab dem Stamm der Sachsen den Namen, wenn auch andere germanische Stämme ihn ebenfalls benutzten. Noch mehr Kennzeichen eines herausragenden Kriegers aber war das zweischneidige Langschwert. Auch in dieser Epoche wird es noch mit dem römischen Begriff Sparta bezeichnet. In den heutigen Medien wird oft von der hohen Schmiedekunst geschwärmt, die in vielfach gefaltetem Stahl japanischer Samurai-Schwerter steckt. Nur, das konnten die Europäer nicht schlechter. Stahlschwerter waren wertvolle Prestigeobjekte und tödliche Waffen zugleich. Guten Stahlschwertern schrieb man geradezu magische Eigenschaften zu. Daran erinnert die sagenhafte Überlieferung. Das hochmittelalterliche Nibelungenlied zum Beispiel, das zum Teil eine vage Erinnerung an völkerwanderungszeitliche Ereignisse und Zustände verarbeitet, kennt die magischen Schwerter Notung und Balmung.
Kein Schwert im Kriegergrab von Beuchte? Aber besser sollte man vielleicht sagen, kein Schwert im Kriegergrab von Beuchte mehr. Und hier zeigt sich einmal mehr, wie wichtig es ist, dass unter den Augen eines professionellen Archäologen in Beuchte gegraben wurde und nicht von Schatzgräbern. Es konnte nämlich eine sehr auffällige Bodenverfärbung in dem Grab dokumentiert werden. Sie lag in einem Bereich, in dem sich vielleicht ein Schwert befunden haben könnte. Für diese Zeit ist das gar nicht untypisch. Es gibt merowingerzeitliche Körpergräberfelder, auf denen bis zu einem Drittel der Gräber beraubt war. Untersuchungen haben gezeigt, dass teilweise in Kriegergräbern gezielt die Schwerter von Grabräubern entwendet wurden. Oft sprechen die Befunde dafür, dass die Räuber nicht nur die Lage der Gräber sehr genau kannten, sondern auch wussten, in welchem Bereich des Grabes nach der Sitte der Zeit das Schwert lag. Denn andere Teile des Grabes waren ungestört. Das spricht dafür, dass diese Beraubungen sehr kurze Zeit nach der Beerdigung stattfanden. So ist es wohl auch hier in Beuchte der Fall. Der Kopf des Toten, bei dem sich ja eine materiell wertvolle Goldmünze befand, war völlig unbeeinträchtigt von der alten Störung des Grabes. Auch der Raub wertvoller Schwerter aus Gräbern ist ein Thema in späteren sagenhaften Erzählungen. Forschungen zu altnordischen Sagen haben ergeben, dass der Held dort oftmals seine magische Klinge aus einem alten Grab holte, wobei zunächst ein Kampf mit dem untoten Besitzer zu bestehen war. Für die Merowingerzeit gibt es auch die Theorie, dass es die Erben der Toten selbst waren, die eine gewisse Zeit nach der Bestattung ihr Erbe aus den Gräbern holten, wertvollen Schmuck aus Frauen, wertvolle Waffen aus Männergräbern. Kein Schwert im Kriegergrab von Beuchte? Auch hinter dem, was heute nicht mehr von den Archäologen gefunden werden kann, verbirgt sich ein spannendes Stück Kulturgeschichte. Eine anschauliche Rekonstruktion des Kriegergrabes kann man übrigens im Landesmuseum in Wolfenbüttel betrachten. Und in der Vitrine daneben die Originalfunde.
Mindestens ebenso bemerkenswert wie das Kriegergrab, aber war das Grab Nummer 1. Das ist jenes Grab, das die Arbeiter unabsichtlich zum Teil zerstört hatten und dessen Entdeckung ja die Ausgrabung der weiteren Gräber erst nach sich gezogen hatte. Der größere Teil des Grabes konnte zwar nicht mehr im Originalzustand untersucht werden, aus dem Material der abgestürzten Lehmwand konnten aber eine Reihe überaus interessanter Objekte geborgen werden, die noch eindeutig als Beigaben dieser Bestattung zuzuordnen waren. Weitere Beigaben fanden sich bei der Ausgrabung des unzerstörten Teils. Wie das Kriegergrab, so war auch dieses fast 3 Meter in den Boden eingetieft. Und ebenso konnten auch hier die Spuren einer hölzernen Grabkammer beobachtet werden. Die anthropologische Untersuchung der Skelettreste ergab, dass hier eine erwachsene Frau im Alter zwischen 20 und 30 Jahren beerdigt worden war. Unter den Beigaben waren entsprechende Objekte einer weiblichen Grabausstattung. Dazu gehört zum Beispiel ein Spinnwirtel, das Gewicht einer Handspindel zum Spinnen von Wolle, eine typische Beigabe in Frauengräbern. Weiterhin fanden sich in dem Grab 5 Metallobjekte, die als Schlüssel bezeichnet werden. Auch solche Schlüssel finden sich in dieser Epoche ausschließlich in Frauengräbern. Einer dieser Schlüssel ist ein einfacher eiserner Hakenschlüssel, der vielleicht tatsächlich zum Abschließen irgendeines Schlosses gedient haben könnte. Die anderen 4 aber sind 2 Paare von jeweils gleichartigen Schlüsseln aus Bronze. 2 haben einen halbmondförmigen Bart, die anderen beiden haben einen merkwürdig gewinkelten Bart. Diese beiden Schlüsselpaare sind keine echten Schlüssel, sondern symbolische, vielleicht sogar in irgendeiner Form magische Schlüssel. Wenn die Beigabe von Schlüsseln in Frauengräbern dieser Zeit auch gar nicht so selten belegt ist, und zwar sowohl bei den nördlich benachbarten Sachsen als auch bei den südlich benachbarten Thüringern, so möchte man doch ein Grab, das nicht nur 1 oder 2, sondern 5 Schlüssel enthält, als reich ausgestattet ansehen. Zier- oder auch Symbolschlüssel. Das ist einerseits wohl eine Art von Schmuck, andererseits ist davon auszugehen, dass die dahinterstehende Symbolik mit der Schlüsselgewalt einer Hausherrin zu tun hat. Das herausragendste Objekt aus diesem Grab aber ist eine silberne, feuervergoldete Fibel.
Eine Fibel ist eine Gewandspange. Man stellt sich mehr oder weniger eine große Sicherheitsnadel vor, mit der der Umhang oder das Obergewand an der Schulter zusammengehalten wurde. Der Bügel, an dessen Unterseite die eigentliche Nadel an einem Ende befestigt ist, am anderen eingehakt wird, ist dabei oftmals als Schmuckstück ausgestaltet. Fibeln sind also so etwas wie die heutigen Broschen, nur dass sie eben nicht nur Schmuck sind, sondern auch eine Funktion haben. Die Form und Verzierung der Schmuck- bzw. Schauseite von Fibeln unterliegt der Mode der Zeit und so lassen sie sich, es gibt sie bereits seit der Bronzezeit, zeitlich sehr gut einordnen.
Die Verzierung der Fibel aus Beuchte im sogenannten Tierstil 1 lieferte damals für den Archäologen Dr. Nike einen ersten Anhaltspunkt, aus welcher Zeit die Gräber stammen. Auch in zwei anderen Beuchtergräbern fanden sich silberne Fibeln. Zu der einen gibt es fast identische Vergleichsstücke aus Gräberfeldern im nördlichen Niedersachsen. Die andere ist eine in dieser Zeit im ganzen spätgermanischen Raum verbreitete Fünfknopffibel. Für die Fibel aus unserem Grab 1 gibt es nur wenige Vergleichsstücke. Entsprechend gibt es in der Forschung Uneinigkeit darüber, wo sie hergestellt worden sein könnte. Nike bezeichnet sie als rheinländisch. Kühn ordnet sie einem fränkischen Typ zu. Arndt hält sie für eine thüringische Nachahmung nordischer Vorbilder. Was dieses Objekt zu einem der bedeutendsten archäologischen Funde aus unserer Region macht, sind auf den ersten Blick kaum erkennbare Einritzungen auf der Unterseite der Fibel. Runen.
Die Runen sind ein von germanischen Völkern in Mittel- und Nordeuropa benutztes Schriftzeichensystem. Dieses entstand vermutlich inspiriert durch den wachsenden Austausch mit dem römischen Imperium in der Zeit um Christi Geburt. Die Mehrzahl der Runen ähneln lateinischen Buchstaben, die einen ähnlichen Lautwert haben wie sie. Das Runenalphabet konnte als Buchstabenschrift benutzt werden. Jede Rune hatte aber auch einen Namen und konnte einzeln für diesen als Begriff stehen. Ein Beispiel. Der erste Buchstabe des Runenalphabets hat den Namen Fehu. Die Rune konnte in einem Wort wie der heutige Buchstabe F gelesen werden, einzeln aber auch einfach Fehu bedeuten. Dieses Wort kann man mit Phi, im weiteren Sinn mit beweglicher Besitz übersetzen. Bis zum Beginn des Mittelalters kennen wir nur sehr kurze Inschriften, die Runenzeichen nutzen. Manchmal ist auf einem Gegenstand sogar nur eine einzelne Rune eingeritzt. In dieser Zeit wurden mit Runen keine längeren Texte geschrieben, keine Geschichten erzählt und als Verwaltungsschrift wurden Runen nie benutzt. Erst in der Wikingerzeit, im frühen Mittelalter, entstehen in Skandinavien längere Runeninschriften. In Mitteleuropa schreibt man inzwischen Latein. Runen waren also wohl keine Schrift für einen alltäglichen Gebrauch oder einen regelrechten Schriftverkehr. Die meisten Forscher gehen davon aus, dass sie in der frühen Zeit hauptsächlich für magische Zwecke, für Segen und Flüche gebraucht wurden.
Hierfür ist auch die Runeninschrift auf der Fibel von Beuchte ein Beispiel. Zwei Zeilen sind eingeritzt. Die erste liest sich F-U-F-H-R-S-J. Das sind zunächst einmal die ersten fünf Buchstaben des Runenalphabets, Futhar. Das Runenalphabet wird nach seinen ersten sechs Buchstaben, meist auch Futhark, genannt. Nun ist das aber nicht eine ABC-Schreibübung. Viele Runeninschriften beginnen mit einem Teil der Runenreihe, manchmal mit dem ganzen Futhark. Da diese Zeichen nun als magisch aufgefasst wurden, geht die Forschung davon aus, dass es sich dabei um eine Beschwörung der Kraft der göttlichen Runen handelt. Die beiden weiteren Zeichen der Zeile, die nicht die normale Runenreihe einfach fortsetzen, können als Objekt der Beschwörung aufgefasst werden. Die sogenannte Elchrune S ist in der Forschung umstritten. Sie gilt aber meist als Zeichen der Abwehr von Feinden, von Übel. Unumstritten in ihrer Bedeutung ist die letzte Rune der Zeile, die Rune Jeran oder Jar. Dieses Wort bedeutet, sprechen wir ja schließlich einen spätgermanischen Dialekt, Jar. Allerdings nicht irgendein Jahr als Zeitmaß, sondern das Jahr als Zyklus von Aussaat und reicher Ernte. Im übertragenen Sinne handelt es sich hierbei also um einen Segenswunsch für Fruchtbarkeit und Wohlstand.
Populär gesprochen steht hier also geschrieben: Ich beschwöre die Macht der göttlichen, zauberkräftigen Runen. Mögen sie Feinde abwehren und der Trägerin dieser Fibel Fruchtbarkeit und Wohlstand bringen. Ein fauler Zauber? Sicher mag man das aus heutiger Sicht als Aberglauben abstempeln. Nach dem Verständnis der Zeit aber ist diese Fibel ein magisches Artefakt. Genauso wie zum Beispiel Lanzenspitzen, auf denen die Runen Zielreiter oder Anrenner geritzt sind. Die zweite Zeile ist leider nicht ganz so einfach zu interpretieren. Hier steht geschrieben Buirso. Diese Inschrift wird als Personenname gedeutet, allerdings unter der Annahme eines Schreibfehlers. Der Runenforscher Krause hatte dies ursprünglich vorgeschlagen. Es könnte sich um den Namen des Runenmeisters handeln, der die Runen eingeritzt hat. Düvel, ein anderer Runenforscher, glaubt eher daran, dass es sich um den Namen der Besitzerin der Fibel handelt. Beide Erklärungen sind unsicher. Bessere Vorschläge sind aber noch nicht gemacht worden.
Vielleicht, liebe Hörer, kommt Ihnen hier das Magische der Funde von Beuchte überbetont vor. Das aber ist es, was diese Epoche so interessant macht. Das Zeitalter zwischen Antike und Mittelalter liefert den Stoff für die großen mittel- und nordeuropäischen Sagen. Artus und Morgaine, Siegfried, Brünhild und Gunther, Beowulf. Der Krieger und die Zauberin von Beuchte haben es nicht geschafft, Vorlagen für Gestalten der Sagenwelt zu werden. Aber in ihrer Zeit wurzelt der Stoff, der zum Beispiel von Richard Wagner verarbeitet wurde und der den skurrilen historischen Sprachwissenschaftler Professor Tolkien zu seinem Herr der Ringe inspiriert hat. Wenn heute Jugendliche einen Großteil ihrer Freizeit damit verbringen, in virtuellen Welten magischen Gegenständen hinterherzujagen, möchte ich ihnen mit einem zugekniffenen Auge sagen, geht mal ins Museum in Wolfenbüttel und schaut euch ein echtes magisches Artefakt an, die Runenfibel von Beuchte. Aber wieder ernsthaft. Völkerwanderungszeit, Merowingerzeit. Das sind historisch wirklich dunkle Jahrhunderte in Europa, besonders auch für unsere Region. In der angelsächsischen Forschung nennt man die Zeit zwischen Untergang des Römischen Reiches und dem Mittelalter die Dark Ages. Archäologische Funde wie die von Beuchte werfen Schlaglichter ins Dunkel der Frühgeschichte. In den Gräbern von Beuchte tritt uns ein besonderer Personenkreis, eine Oberschicht entgegen, für die wir in den vorhergehenden Jahrhunderten in unserer Region keine Anzeichen finden. Sie wirkt in unserer Landschaft fremd. Es ist verführerisch, sie mit der vagen schriftlichen Überlieferung in Beziehung zu setzen. Vielleicht handelt es sich um sächsische Parteigänger der Franken, die an der Zerschlagung des Thüringerreiches im Jahr 531 beteiligt waren. Der Archäologe Wolf-Dieter Steinmetz sieht in ihnen sächsische Eroberer, die sich als Adel über die einheimische Bevölkerung setzten. Das mag der Ausgangspunkt sein für die Entstehung des späteren Teilstammes der ostfälischen Sachsen. Andere Forscher betonen aber die starke Verwandtschaft mit Gräbern aus dem ehemaligen Thüringerreich. Es bedarf weiterer systematischer Forschung, um ein besseres Bild dieser spannenden, aber in vielem noch geheimnisvollen Zeit zu gewinnen.
Hiermit endet unsere 5. Episode. Wir bedanken uns bei Lothar Jungeblut für diesen interessanten Vortrag. Von den Gräbern der Vorzeit in dieser Episode werden wir uns im nächsten Podcast in die Lüfte erheben. Neugierig geworden? Dann hören Sie auch unseren nächsten Podcast aus der Reihe Brunswick Historica. Heute am Mikrofon waren
Detlef Mugay,
Lothar Jungeblut
und Daniel Wesselhöft.